Herzlich willkommen beim Podcast Macher und Denker. Heute bei uns zu Gast sind Emil Zopfi, Schriftsteller und passionierter Bergsteiger, und Giorgio Hösli, Alpler, Publizist und Fotograf. Sie sprechen über die Besonderheit des Glarnerlands, das Leben auf der Alp und die Entwicklung zu einer technologieabhängigen Gesellschaft. Die Fragen stellen Ronny Grob, Chefredaktor des Schweizer Monats, und sein Stellvertreter Lukas Leutzinger.
Emil und Giorgio, ihr seid beide, kann man sagen, gleichzeitig Macher und Denker. Giorgio, du bist Grafiker, Fotograf, Verleger und Alpler. Emil, du hast neben deiner Tätigkeit als Schriftsteller lange im Computerbereich gearbeitet. Ist das Zufall oder habt ihr diesen Weg bewusst gewählt?
Also bei mir ist es eher Zufall. Ich wusste so nach der Lehre nicht recht, was machen, und bin dann rumgetingelt in Italien und dann zufälligerweise später auf eine Alp gekommen. Und diese publizistischen Sachen, die haben sich ergeben daraus, dass ich irgendwie die Alp auch wie öffentlich machen wollte, und oder vor allem die Thematiken rund um Alpwirtschaft. Und da hat es sich halt ergeben, dass man schreiben muss, dass man fotografieren muss und dass man auch herausbringen muss. So ist das eigentlich irgendwie gewesen. Aber eher Zufall als vorprogrammiert.
Ja, Wege sind immer Zufälle. Also die wichtigsten Entscheidungen im Leben sind Zufälle. Aber natürlich gibt es auch rationale Gründe. Ich habe einen technischen Beruf gelernt. Das war der Entscheid meines Vaters. Ich habe dann Elektrotechnik studiert, per Zufall die erste Stelle gefunden. Ja, und ich wollte immer halt gerne schreiben. Das kam schon früh auf, Schulaufsätze und so weiter. Und das hat mich dann begleitet. Ich bin immer auf zwei Schienen gelaufen, nicht? Technik, Industrie und so weiter, Informatik, und das andere war halt Schreiben. Und irgendwann habe ich halt dann mich selbstständig gemacht und versucht, ja, wie geht das mit Schreiben und so weiter, also wie neuen Beruf gelernt.
Mhm. Aber würdet ihr sagen, Machen und Denken befördern sich gegenseitig?
Ja, natürlich. Wenn man etwas macht, muss man denken. Und wenn man denkt und nichts macht, das ist ja auch nicht, oder? Das gibt natürlich Leute, die nur denken und nichts machen. Und ich glaube, wir sind ja zwei, die machen und denken, das läuft ja bei uns parallel, oder? Denke ich.
Also ich meine, ich habe gar keine Minute, wo ich nicht denke. Also das gibt es ja irgendwie gar nicht. Und es gibt Minuten, wo ich nichts mache. Aber insgesamt, ja, ist das immer gegenseitig.
Mhm. Aber generell in der modernen Gesellschaft differenziert sich das ja mehr und mehr, dass sich die Leute auf etwas spezialisieren, und die einen sind mehr theoretisch fokussiert und die anderen praktisch. Besteht da die Gefahr, dass wir alle zu Fachidioten werden und sich alle mit irgendeinem Thema sehr gut auskennen, aber keine Ahnung von der Welt haben?
Ja, ich glaube, da geht es vielleicht weniger um Denken und Machen, sondern in der modernen Welt koppelt man sich immer mehr von der Wirklichkeit ab, nicht? Wir nehmen ja die Welt immer mehr via Medien wahr, nicht? Wir sitzen nur noch am Bildschirm. Arbeit findet heute vor allem am Bildschirm statt, außer deine Arbeit auf der Alp nicht, oder? Ich weiß nicht, ob es dort auch Bildschirme gibt. Aber man entfernt sich von der Realität, und die Leute, die noch in der Realität stecken, die nehmen wir gar nicht so wahr, nicht? Die Alpler. Ja, wer kennt schon einen Alpler, nicht? Wer kennt schon einen Bauarbeiter? Also wir sind alles ein bisschen nicht Denker, aber abgekoppelte Menschen. Oder was findest
ja,
du?
Ja, es gibt sich, also es gibt ja dieses Bedürfnis eben von der Südseeinsel oder eben von der Alp, oder mal etwas machen, wo man schwitzen muss und arbeiten muss und die Hände hervornehmen, so das Bedürfnis, das gibt es ja auch in diesen Leuten, die mehr intellektuell unterwegs sind. Und Sonst aber wegen den Fachidioten finde ich schon, das sind natürlich nicht alle, aber es gibt viele von diesen, oder? Und gerade in der Alpwirtschaft haben wir natürlich viel mit Leuten zu tun, die, sage ich jetzt, aus der Wissenschaft kommen, die irgendwelche Gesetze aufstellen, Formulare produzieren, Sachen von außen irgendwie wahrnehmen und durchdenken und dann uns überstülpen wollen. Da hat natürlich der Älpler nicht sehr Freude dran. Und das ist dann schon so, oder dass wir dann sagen, ja, die sind zwar studiert, aber sie sind halt nicht intelligent.
Kannst du da ein konkretes Beispiel nennen?
Ja, also es gibt zum Beispiel in der Hygiene, die wird ja immer höher geschraubt und das hat auch damit zu tun, dass natürlich diverse Büros sind oder Organisationen sind daran, das durchzuschauen. Und dann schraubt man die Hygiene mit jeder Verordnung ein bisschen höher, obwohl eigentlich noch niemand an einem Alpkäse gestorben ist, oder? Also es gibt dann so wie ein Selbstläufer, dann darf man die Milch nicht mehr aufbewahren oder man muss sie pasteurisieren oder eigentlich alles, was irgendwie dann möglich ist, um abzuklären oder mit Maschinen zu machen, das wird dann gemacht. Nicht überlegt, macht das überhaupt einen Sinn, oder? Also die Sinnfrage, die kommt eigentlich sehr selten.
Jetzt war ja in der Presse aber, dass der Prozess gegen einen Schweizer Käser, da sind ja Leute am Käse gestorben. Also irgendwie ein bisschen Sinn machte das schon, diese Hygiene, oder?
Das war ein Weichkäse und auf der Alp wird praktisch kein Weichkäse hergestellt. Okay. Also Listerien, die haben natürlich viel einfacheres Leben möglich auf diese Weichkäseoberfläche. Dort ist es auch beim Weichkäse ein bisschen schwieriger mit dem Pasteurisieren oder nicht oder mit der Rohmilch, weil sie nicht so hoch erhitzt wird. Aber Alpkäse wird eigentlich höher erhitzt und darum ist die Gefahr auch ein bisschen kleiner. Es gibt auch Listerien auf Alpkäse, aber weil man da die Rinde nicht isst, ist das eigentlich relativ ungefährlich. Aber eben all diese Sachen, die implizieren dann auch, dass auf der Alp diese Vorschriften irgendwann auch kommen, oder? Obwohl es eigentlich wie keinen Grund gibt oder keinen Sinn macht und man sollte sie dort anwenden, wo es Sinn macht und auch nötig ist.
Mhm. Noch kurz zum Thema Macher und Denker, Emil. Du hast einmal gesagt, dass jeder Autor noch einen anderen Beruf ausüben sollte, statt an der Uni oder dem Literaturinstitut zu studieren und dann Vollzeit zu schreiben. Warum?
Ja, es hat zwei Gründe. Der eine ist, sage ich dem, vielleicht die Erdung, oder? Wenn man einen Beruf hat, was auch immer, der nicht akademisch ist, man erdet sich, man kennt das Leben vielleicht in der Industrie, auf den Baustellen, auf der Alp nicht, wo auch immer. Ich finde, das gibt ein anderes Verhältnis zur Wirklichkeit als der Hörsaal oder der Bildschirm. Und das andere ist natürlich, dass ja Schriftstellerei eine prekäre Existenz ist, immer prekärer, nicht? Wir haben 1000 Mitglieder im Schriftstellerverband, wer kann vom Schreiben leben? Also es ist auch eine Lebensversicherung quasi, eine Existenzversicherung, wenn man mal einen Beruf hat, den man irgendwie auch brauchen kann, nicht? Sage ich jetzt mal, der gefragt ist. Und ein Schreiben ist ja nicht gefragt, nicht? Es kommt ja niemand und sagt, schreiben Sie was, sondern jetzt kommt der Macher, nicht? Man muss sich ja irgendwie verkaufen und irgendwann ist halt der Kanal verstopft. Und was mache ich dann? Ich habe keinen Beruf, nicht?
Aber der Konflikt ist ja schon da. Also die abgekoppelten Leute machen Regeln für Leute, die jeden Tag mit der Praxis zu tun haben und die in der Praxis arbeiten, müssen mit diesen Regeln arbeiten. Ist das nicht auch also Stoff für Frust und Konflikt und was könnte man besser machen?
Das ist ganz schwierig. Also jetzt in den Jahren, wo ich mit Alpwirtschaft zu tun habe, jetzt ja, diesem konkreten Beispiel, muss ich sagen, es hat immer wieder so wissenschaftliche Projekte gegeben, um etwas zu untersuchen. Das ist eigentlich auch gut. Und am Anfang steht immer, sagt die Wissenschaft, aber diesmal arbeiten wir ganz sicher mit dem Praktiker zusammen, oder? Und es hat eigentlich in all diesen 40 Jahren hat das nie richtig geklappt. Also irgendwie ist immer zuerst ist, die Absicht vorhanden, aber ich glaube, sie scheitert ein bisschen an den unterschiedlichen Wertvorstellungen oder Charakteren, die da aufeinandertreffen.
Und es ist auch ein Konflikt zwischen den Somewheres, also die Leute, die stationärer immer am gleichen Ort sind, und den Anywheres, die irgendwo arbeiten können, irgendwo sein können. Also das ist so ein bisschen der grundsätzliche Konflikt, den ich sehe. Und was es ja auch ein Klassiker ist auf der Alp, die Leute aus den Bürostuben, die mal für 3 Wochen ein bisschen mitarbeiten wollen, die dann aber wieder gehen, oder? Also wie nimmt man diese Leute wahr? Sind die, also wenn man lang dabei ist, eigentlich als Störfaktor oder
ich würde also sagen, die Altwirtschaft braucht diese Leute. Mhm. Also dass sie überhaupt funktioniert, es hätte sonst zu wenige. Also es braucht auch Leute aus den Universitäten, aus den Bäckerstuben, sage ich jetzt, oder aus den Goldschmiedateliers oder so. Das ist schon okay. Und es ist ja auch eine Möglichkeit, eben sich dann ein bisschen kennenzulernen. Also sage jetzt bäuerliche Bevölkerung und eben Outsider. Es ist halt, das Problem ist ein bisschen für die Alpwirtschaft insgesamt, dass das sind Timeout-Elpler oder ich sage manchmal so Event-Elpler, die wollen einmal in ihrem Leben in der Biografie noch einen Alpsummer drin haben. Und das ist nicht gut für die Alpwirtschaft insgesamt, denn die Alpwirtschaft ist eigentlich eine Erfahrungsarbeit, Erfahrungswissenschaft. Also man muss 10 Jahre irgendwo sein, um zu merken, aha, diese Weiden funktionieren so, die Milch ist so, wenn sie von dort kommen oder wenn es Gewitter gibt oder mit dieser Anlage kann ich so und so käsen, bei einer anderen Anlage muss ich es anders machen, das ist Erfahrungswissen. Und das kann man auch nicht mit Bildung ersetzen.
Mhm. Wie ist denn das bei dir? Du gehst jetzt dann bald auf die Alp. Wo ist die genau?
Ich weiß nicht, ob ich jetzt das öffentlich sagen soll.
Sonst kommen noch Leute.
Also, sonst habe ich dort keine Ruhe mehr.
Kanton Uri.
Kanton Uri, genau.
Ja.
Das reicht.
Freust du dich?
Ja, klar. Ja. Ich habe jetzt einen Winter mit viel Bildschirmarbeit gehabt und jetzt wieder etwas anderes. Finde ich natürlich sehr gut. Es ist das, was du gesagt hast, Emil, oder? Mit dem Schreiben, aber auch mal etwas arbeiten, wo ganz anders ist. Das ist einfach befruchtend, würde ich sagen. Und es ist auch nötig. Es ist nötig.
Und wie viele Tiere hast du dort?
Ich habe dort 90 Rinder.
Und wird das nicht ein bisschen einsam auf der Alp?
Mit 90 Rindern. Das sind alles Damen. Es hat noch einen Hund oben. Und diesen Sommer gehe ich mit der Frau. Premiere hier. Und nein, das wird nicht einsam.
Und man fängt ja auch an, die Einsamkeit zu genießen. Also es ist der Fremde, der dann kommt, ist ja schon fast ein Störfaktor. Vielleicht.
Also eben, das ist nicht für alle Leute, aber für mich ist es auch gut, mal ein bisschen allein zu sein und alles selber machen müssen, oder? Das ist noch eine ganz lustige, das ist noch ein gutes Erlebnis, wenn einfach nichts gemacht ist, wenn man es nicht selber macht. Sei das beim Essen, beim Hütteputzen, beim Zäunen, beim Rinde kontrollieren. Es ist nichts gemacht, außer du machst es. Und das ist ein guter Lehrplatz.
Ja, wenn du allein bist, dann bist du auch allein für alles verantwortlich, oder?
Genau.
Emil, du kennst die Berge vor allem als Kletterer. Hat dich die Alp nie gereizt?
Ja, meine Vorfahren waren natürlich Bergbauern. Also meine Mutter war eine Bergbauerntochter aus dem Glarner Hinterland. Und ich habe ja einige Verwandte, die dort Alpen haben. Und als Kind war ich ja bei den Verwandten auf der Alp, im Wildheu und so weiter. Also das kenne ich eigentlich aus meiner Verwandtschaft. Natürlich, und dann aus der Bergsteigerei, da ist die Alp halt mehr, man geht vorbei. Also in meiner Jugend hat man noch in den Alphütten übernachtet, nicht? Man ist ins Heu gekrochen, man konnte beim Älpler, wenn er nett war, vielleicht ein bisschen Milch trinken oder sogar kochen und so. Also man hatte so ein gewisses Verhältnis zu diesen Älplern, wobei die Älpler ja nicht verstanden haben, was wir da in den Felsen oben machen. Nicht? Sie arbeiten hart den ganzen Tag und wir klettern die Wand hoch, nicht? Das machte keinen Sinn. Also da war immer eine gewisse Diskrepanz zwischen den Leuten, die dort ihre Existenz haben, und den Leuten, die dort Sport treiben. Und das verschärft sich natürlich heute, sind ja die Berge komplett überlaufen, nicht nur Kletterer, sondern auch Biker, Gleitschirmer und so weiter. Ich habe übrigens einen Cousin, der Braunwald, der kam mal in den im Blick, weil dem die Gleitschirmer auf der Alp gestartet sind, nicht? Und er hat ihnen mit der Mistkabel Mist nachgeworfen. Also diese Störung, oder? Durch die Sportwelt, die sich jetzt in die Alpen hinein drängt, nicht? Die haben wir natürlich als Kletterer sind wir da ein bisschen auf der Seite der Störer, nicht? Ob ich kenne beide Seiten.
Wie nimmst du diese Diskrepanz oder diesen Konflikt wahr?
Also ich finde, es ist beides möglich. Und in den Bergen ist es ja ein bisschen so, dass gewisse Regionen sind so Hotspots, irgendwie Pontresina, St. Moritz oder... das finde ich auch okay, oder? Dann weiß man genau, dort hat man einfach Tourismus und man kann dort auch Alpen, kann seine Produkte vielleicht gut verkaufen oder so. Dann passt das auch, oder? Aber was mich ein bisschen stört, ist, dass überall Leute kommen sollten, oder? Irgendwie jede Gemeinde muss auch noch einen Weg machen, versucht eine Brücke zu bauen, eine Plattform oder weiß ich was, oder? Man orientiert sich so ein bisschen an den Highlights von anderen und möchte dann damit auch noch Tourismus holen, und das stört mich. Also von mir aus soll es verschiedene Plätze geben in der Schweiz und nicht irgendwie so alles platt gemacht werden. Mhm. Also ich persönlich, ja genau, Vielfalt. Biodiversität, oder? Das ist ja nicht nur auf der Wiese so, das sollte eigentlich überall sein. Das sollte bei den Menschen sein und bei den Arbeiten, bei den Häusern oder so irgendwie. Das macht das Leben vielfältiger. Aber wenn alles so gleich ist, das ist. Oder ja, jeder also versucht. Ja,
die Entwicklung geht ja schon so ein bisschen dazu hin, dass es überall einen Instagram-Hotspot gibt, genau, wo man dann sein Foto machen kann und dann wieder in den Bergen war.
Bei mir kommen noch oft Leute vorbei und dann sagen sie, wow, das ist jetzt wahnsinnig schön gewesen, da oben durchzugehen. Und dann sage ich immer, aber ich hoffe, du hast noch nichts gepostet. Und dann sind sie so ruhig. Schau mich eine Weile an. Doch, habe ich natürlich schon gemacht, oder?
Ja, also von den richtig schönen Plätzen sollte man ja nie jemandem mehr erzählen.
Genau.
Ihr habt beide einen Bezug zum Glarnerland. Du, Giorgio, wohnst in Mollis. Emil, viele deiner Geschichten spielen auch im Glarnerland. Was ist das Besondere an Glarus?
Ja gut, für mich ist, also ich bin ja aus einer Glarner Familie und das ist für mich Heimat. Und irgendwie, ja, es ist sicher diese Landschaft, dieses abgeschlossene Tal, das aber sehr früh industrialisiert war. Also es ist eine unglaubliche Spannung zwischen früher Industriekultur und alpiner Kultur, Alpkultur. Das hat immer Spannungen gegeben. Also man weiß zum Beispiel, ich habe das ein bisschen auch in Büchern aufgearbeitet, das ist ja Hand in Hand gegangen. Früher waren die Glaner ja reich, weil sie aus Kriegsdiensten Kapital geäufnet haben. Das wurde dann in die Alpen investiert. Dann kam die Industrie, dann hat man es von den Alpen weggenommen und in die Industrie gesteckt. Die Alpen hat man dann den Bauern überlassen. Ich sage das jetzt etwas verkürzt, nicht? Also diese spannungsvolle Landschaft, nicht? Und dann ist es so ein Sack, nicht? Hinten zu, Tödi, nicht? 200 Jahre Tödi feiern wir ja dieses Jahr.
Also, Besteigung. Erstbesteigung.
Erstbesteigung dieses Tödi vor 200 Jahren. Es waren allerdings die Bündner, die es gemacht haben, aber die Glarner feiern. Die Bündner feiern nicht, aber die Glarner feiern. Also gut. Und diese Landschaft hat ja auch, diese Geschichte hat dann auch die Auswanderung motiviert. Man ist dann hinaus, nicht hin. Man konnte ja nicht über den Tödi, man ist nach Norden, bis in die USA, du weißt ja das, du gehst jetzt dann in die USA an ein Lützinger Treffen. Es gibt ja auch viele Zopfis und Höslis gibt es tausende in den USA. Also diese Spannung auch zwischen hinaus und zurück. Ich sage immer, das ist so eine Wellenbewegung, auch in meiner Familiengeschichte. Meine Eltern hinaus, nicht, ich gehe zurück. Ich habe ja auch 24 Jahre dann wieder gelebt im Glarnerland.
Bist dann auch wieder zurück.
Und jetzt bin ich wieder hinaus, nicht? Also diese Wellenbewegung finde ich sehr interessant, so ganz speziell. Ich weiß nicht, ob es das nur im Glarnerland gibt, aber im Glarnerland ist das ganz typisch. So. Aber ich sage immer, das Glarnerland ist eng, sagt man, das ist das Klischee, aber es ist auch eng verbunden mit der Welt. Glarner sind eigentlich, ich sage jetzt das pauschal, aber Glarner sind eigentlich keine Hinterwäldler, sondern sehr weltgewandt, weltverbunden.
Ja, auch wirtschaftlich,
wirtschaftlich bedingt, wie du es erwähnt hast. Die Exportindustrie schon im 18., 19. Jahrhundert.
Ja. Und die Auswanderung, du hast die USA erwähnt, du hattest auch mal eine Lesung in New Glarus in den USA.
Ja, klar.
Erzähl doch mal, wie
ja, war das? Ja, ich war in einem literarischen Programm an der University of Iowa. Und Iowa ist ja nicht weit von Wisconsin. Und ich hatte dann die Adresse der Bibliothek von New Glarus und habe dann einfach angerufen. Und diese Dame hat gesagt, ja, ich habe dann gesagt, ich bin ein Autor aus Glarus. Nicht? Wow, wunderbar, oder? Klar. Könnte ich eine Lesung machen? Ja, kommen Sie, wir haben Oktoberfest. Die haben Oktoberfest in New Glarus. Und dann bin ich dann ans Oktoberfest und in die Bibliothek und habe da eine Lesung gehabt. Die Leute waren sehr freundlich natürlich, denen hat das gefallen. Ich hatte ihnen Fotos gezeigt vom Wallensee. Also wirklich eine tolle Sache. Also ich habe mich selber eingeladen. Also das geht ja in den USA, hier geht das ja nicht. Oder wenn ich hier anrufe, eine Bibliothek heißt, ja, wissen Sie, wir haben das Programm schon voll bis nächsten Herbst, das nachher schauen wir dann, dann kommt nichts mehr. Und dort heißt es einfach, ja, sofort kommen. Also gut, das war schon eine Zeit her, 20 Jahre oder so.
Und würdest du das gleich sehen wie Emil?
Also den Anfang würde ich genau gleich sehen. Für mich ist es halt auch Heimat, weil ich als Kind immer beim Großvater schon innen da war und so. Aber ich finde jetzt so insgesamt natürlich, das Glarnerland ist jetzt nicht irgendwie besonders schön. Also die Architektur finde ich jetzt ziemlich schlimm irgendwie bei den Bauten. Diese enge, ja, jetzt haben wir langsam überall Straßen, oder? In diesen engen Pfad, wo es dann ein bisschen flach ist.
Aber und die Natur ist schön.
Und ja, finde ich auch, ja.
Im Glarnerlied heißt im Glarnerlied heißt das Glarnerland ist schön.
Ja, genau.
Also.
Und also, aber diese Felswände natürlich, die gefallen mir auch sehr gut, oder die Berge. Aber da können ja die Glane nicht viel dafür. Also das haben wir ja nicht selber gemacht. Und so. Die sind schon toll. Aber was mir eigentlich gut gefällt, ist diese kleine Einheit, diese 40.000 Leute. Das gefällt mir irgendwie. Auch eben wie Emil sagt, wenn man irgendwo einen Anlass geht, trifft man immer wieder ein bisschen dieselben. Und dieselben kommen auch an ganz verschiedenen Anlässen. Also es gibt weniger diese Blasen, wo gewisse nur dort gehen, nur dort, nur dort, weil es eben so ja, familiär ist, geht man auch mal irgendwo anders hin oder so. Und das gefällt mir sehr gut.
Ja, aber insgesamt ist es ja schon eine Erfolgsgeschichte. Ich habe das ja in diesem Buch gelesen von Markus Somm, dass es ja eigentlich ein Sumpfgebiet war. Und dann die Industrialisierung kam und die ersten Globalisierer auf dem Weltmarkt verkauft. Das ist ja eigentlich eine unglaubliche liberale Erfolgsgeschichte. Auf dem Kapitalmarkt sich als Erste groß durchgesetzt auf der Welt und verkauft und reich geworden zum Teil.
Aber ich glaube, da muss man schon sagen, oder? Emil hat jetzt so ein bisschen die Geschichte ja auch aufgezählt. Und, aber es hat natürlich sehr viele Knustis im Glanerland, oder? Es hat halt auch andere, oder?
Was sind Knustis? Das musst du vielleicht
erklären. Für den deutschen Zuhörer.
Ja, genau. Also so ein bisschen eher dumpfere Leute, die in ihrem eigenen Suppentopf eigentlich köcheln und auch dort drin hocken und ihre Sachen machen und den Blick in die Welt ein bisschen vergessen. Oder? Also von denen hat es natürlich auch. Die aber das hat eben auch andere, oder? Und die machen natürlich das Glanerland ein bisschen, sage ich jetzt, weltoffener oder eben so wie an der Landsgemeinde, oder? Mit diesem Stimmrechtsalter 16 oder den drei Gemeinden, oder? Dann gibt's dann so Momente, wo irgendwie der Geist durchtatscht in diesen Glanen. Jetzt hauen wir das gerade richtig hin, wenn schon, oder so. Also, das gibt es schon, oder? Und diese, also, dass diese Zigger schon in die Welt rausging, mit diesen Stoffen, dass das so in die Welt rausging, oder eben mit den Söldnern oder so, das hat wahrscheinlich auch mit dieser Enge zu tun, wie du gesagt hast, oder? Dass man vorne musste, man irgendwie raus. Und wenn du aus dem Glanerland raus bist, kommst du auf die Lindebene und dort war auch nicht viel gescheit, das außer Malaria. Also du musstest noch ein bisschen weiter, oder?
Also das war natürlich auch in anderen Berggebieten. Nicht Schweiz war ja auch ein Zentrum von fremden Kriegsdiensten. Aber man muss schon sagen, dass die Basis, ich habe das gesagt, die Basis der Glaner Wirtschaft war der Kriegsdienst. Und du hast die Architektur erwähnt, wenn man schöne, alte Villen sieht. Ah, du wohnst ja in so einem. Ich weiß es nicht, aber viele alte Villen im Glanerland, auch im Kanton Schweiz, das waren ja Söldneroffiziere, Freulerpalast, die sich diese alten, schönen Villen gebaut haben, das zeigt, woher das alte Geld kam. Und die Industrie kam ja dann später, weil man Geld hatte und die Technologie kaufen konnte. Die Stoffdruckindustrie war ja die große Industrie im 19. Jahrhundert im Kanton Glarus. Die Technologie, sehr komplexe Technologie, hat man eingekauft. Nicht in Holland, in Frankreich und so weiter. Das hätten die Glaner nicht aus eigener Initiative und Nachdenken fertiggebracht. Aber die Geschichte ist schon, muss man schon ein bisschen so sehen. Und der Sumpf war natürlich nur vorn. Das war die Lindebene, diese Versumpfung. Nicht hinten war es trocken.
Aber es ist eine Geschichte des Austausch, das ist schon, also man hat immer so das Bild, oder, von den Hinterwäldlern, von den Berglern, die da irgendwie für sich sind, aber eigentlich ist es eine ständige Geschichte des Austauschs.
Sag ich, war, die Verbindung war immer da. Mhm.
Wobei, also vielleicht eine lustige Anekdote, oder ich weiß nicht, ist ja dann auch, dass diese Textilindustrie mit der Dampfmaschine irgendwie ihr Ende gefunden hat. Oder, also die Glaner haben ja Stoffe bedruckt, indem sie quasi einen Stempel, die Stoffe gestempelt haben. Oder? Und nachher mit der Dampfmaschine von den Engländern hätte man Rollendruck machen können. Das haben die dort auch gemacht, oder? Und es gibt noch so alte Holzrollen im Glanerland, wo sie das auch versucht haben, aber die haben das nicht hingekriegt. Die haben irgendwie immer noch gestempelt und dann sind sie natürlich viel zu langsam gewesen und zu teuer und dann ging das irgendwie vorbei, oder? Also dort ist schon auch ein bisschen das drin, dass man gewisse sag jetzt Entwicklungen in der Zeit nicht gemerkt hat, wie jetzt das da weitergeht und dann noch ein bisschen auf seinem Alten geblieben ist, so, das machen wir jetzt noch so weiter, das haben wir immer so gemacht.
Mhm. Ja, das ist halt die Krux mit dem technischen Fortschritt. Ich würde da gerne noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Emil, 1977 hast du einen der ersten Romane über Computer veröffentlicht. Jede Minute kostet 33 Franken, war der Titel. Wie blickst du heute auf dieses Buch?
Ja, ich bin vor einem Jahr eingeladen worden, vorzulesen vor großem Publikum nach 45 Jahren aus meinem Erstling. Und man hat dann gesagt, das sei ein visionäres Buch. Ja, ich denke, wenn ich hineinschaue, es hatte sicher viele Gedanken drin, die vielleicht Probleme andeuten, die man heute erst in ihrer Klarheit sieht, nicht so diese ganze Entwicklung zu einer komplett von Informationstechnologie abhängigen Gesellschaft, die habe ich sicher schon in Ansätzen so ein bisschen kommen sehen. Auch die ganze KI-Geschichte. Ich weiß nicht, ob das schon im ersten Buch drin steckt, aber das hat man schon immer irgendwie, war schon immer da, diese Gedanken, es wird eine Zeit kommen, wo wir nicht mehr schreiben, sondern die Maschinen werden das für uns machen und so weiter. Ja, ich glaube, dass das Buch war sicher ein Funke, nicht, würde ich mal sagen. Ein Funke, ein Gedankenanstoß und ich werde immer noch angesprochen auf dieses Buch. Zeitweise hat es mich genervt. Ich habe gesagt, ich habe doch nicht noch viel anderes geschrieben. Aber offenbar war das so wie ein Funke. Aber das kann man nicht planen, sondern das geschieht halt einfach.
Wie gehst du denn heute mit Technik um? Nutzt du ein Smartphone, Computer oder bist du eher, denkst du dir, oh Gott, mir geht es viel besser ohne?
Nein, ich nutze natürlich alles. Ich nerve mich auch dauernd mit all. Also ich meine, ich habe jetzt das elektronische Ticket, oder? Ich komme am Bahnhof und dann muss ich ja immer einstellen vor dem Einsteigen. Dann heißt wieder keine Verbindung. Gut, weil ich ein bisschen Ideen habe, weiß ich jetzt was machen, aber dass ich dann Verbindung habe. Nein, ich mache alles. Ich mache auch Wikipedia-Einträge. Ich habe zeitlang Facebook gemacht, bis ich dann gemerkt habe, dass das eigentlich ein Mist ist. Also, Entschuldigung, ich sage es jetzt drastisch, aber ich habe immer versucht, dabei zu bleiben. Ich habe ja auch sehr lange geschrieben, 13 Jahre Computerkolumnen für die Weltwoche, die alte Weltwoche, muss ich sagen. Ich habe lange Computerunterricht gegeben. Also ich bin immer mit einer Hand am Puls der Informatik geblieben. Und auch heute, ja, ich nutze alles, was mir nützt und was mich interessiert.
Also du warst immer an vorderster Front eigentlich dabei und gleichzeitig hast du auch immer so ein bisschen eine pessimistische oder fortschrittsskeptische Sicht gehabt.
Ja, ich habe immer gesagt, also die Grundformel war, technischer Fortschritt muss auch sozialer Fortschritt sein. Und das habe ich immer kritisiert. Im ersten Buch, das erste Buch handelt ja in einer Nacht. Die Leute arbeiten nachts und sind gestresst. Mein Vater hat nachts gearbeitet in der Spinnerei. Und ich habe gesagt, technischer Fortschritt müsste doch heißen, keine Nachtarbeit mehr, denn das macht die Menschen kaputt. Und was ist das Resultat? Man arbeitet nachts. Ich habe nachts am Computer gearbeitet. Technischer Fortschritt müsste für mich heißen, die Dinge müssen einfacher werden. Habe ich letztens war ich eingeladen bei einem PTT-Museum. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, eigentlich träume ich von der Zeit, als ich ein Telefon bekam von der PTT. Ich konnte den Hörer abnehmen, Nummer einstellen, es hat funktioniert. Heute muss ich alle 2 Wochen ein Update machen und bin froh, wenn es dann läuft, nicht? Computer, jede 2 Wochen irgendein, also es ist furchtbar. Man ist nur noch mit diesen Dingen beschäftigt, die einem eigentlich gar nichts nützen. Dabei sollte doch der Fortschritt heißen, einfacher, menschlicher, angenehmer. Aber Entschuldigung, das kennen Sie alle. Das Gegenteil ist der Fall.
Wenn ich den Schriftsteller fragen darf, geht da nicht auch die Poesie ein bisschen verloren, wenn das Analoge wegfällt und alles eigentlich nur noch digital ist, oder? Also ich meine, wenn man auch Filme anschaut, oder? Also die Realität ist ja eigentlich, dass alle die ganze Zeit ins Handy schauen, aber das kann man ja nicht gut zeigen. Also macht man dann, bringt man wieder Versatzstücke der analogen Welt hinein. Also geht die Poesie verloren, wenn wir alle im Internet leben mit unseren Köpfen?
Ja, ich meine, gut, ich bin kein Poet, aber ich denke, Poesie, das würde heißen, eben Natur, Zeit haben, nicht gestresst sein, Ruhe haben, die Natur irgendwie genießen, auf sich wirken lassen. Wir leben ja in einer atemlosen Welt, letztendlich. Und in einer atemlosen Welt, denke ich, ist es schwierig, Poesie zu produzieren, was auch immer. Und jetzt kommt das mit diesen KI-Texten, nicht? Und das führt natürlich in eine komplette Sackgasse, denn das ist der absolute Tod der Poesie. Denn jetzt trainiert man, habe ich gelesen, habe ich auch einem Freund gesagt, einem Philosophen, man trainiert jetzt diese Textgeneratoren mit Texten, die irgendwo herumliegen. Auch Bücher von mir sind digitalisiert, ohne mein Zutun. Die werden benutzt zum Trainieren dieser KI-Textgeneratoren. Die Leute machen jetzt Texte mit den Textgeneratoren, mit denen trainiert man wieder die nächste Generation, weil ja gar niemand mehr selber Text macht. Also wir laufen hier in eine unglaubliche, sagen wir mal, Monokultur von sich selbst reproduzierenden Texten und Maschinen und was auch immer, oder?
Giorgio, siehst du das auch so negativ?
Ich weiß es nicht. Man hat in vielen Zeiten hat man immer das Gefühl gehabt, jetzt geht es unter, oder? Also es war vielleicht bei der industriellen Revolution, das war, als man das Auto erfunden hat, das war auch während den Kriegen wahrscheinlich und so. Also, dass man das Gefühl hat, in einem Moment zu leben, wo es irgendwie abwärts geht, das ist eigentlich altbekannt. Das gab es schon früher. Was ich einfach schade finde bei diesen allen Geräten oder Applikationen oder Erfindungen ist, dass wir nicht selbstständig sind, oder? Wir bringen es nicht fertig, irgendwie zu sagen, ja, ich lasse mich doch nicht gängeln von diesen Maschinen oder von diesen Apps, ich mache es so, wie es mir gefällt und wie ich es gut finde, oder? Das finde ich eigentlich schade, dass wir nicht irgendwie selbstständig und aufrecht dastehen und das so machen, wie wir es wollen. Da kann man auch mal eine App löschen, das ist kein Problem. Und ja, also ich möchte mich nicht gängeln lassen von diesen Maschinen oder Apps.
Wie machst du denn auf der Alp? Hast du ein Smartphone? Schaust du da drauf?
Ja, genau. Also ich habe meine News, also vor allem SRF, Schweizer Monat habe ich jetzt noch nicht viel gelesen.
Ja, sie sind auch online, nicht in der App. Ja.
Doch, das konsumiere ich natürlich und es hat auch sehr viele Vorteile auf der Alp, dass wir heute Zäune haben, dass ich einem Bauern, wenn ich jetzt unsicher bin bei einem Rind, was vielleicht krank ist, kann ich ihm einen Film schicken per WhatsApp, dann kann er sich das zu Hause mal anschauen und so. Wir können, wenn wir zu zweit sind, natürlich sehr gut kommunizieren, wenn wir arbeiten und so weiter und so fort. Man ist verbunden mit zu Hause, indem man Nachrichten schickt und so. Also da sehe ich auch viele Vorteile. Und ich meine, diese Geräte, die sind einfach, oder? Und ich als Grafiker muss sie ja auch nutzen, oder? Also da muss ich eh ein bisschen modern sein, dass ich da mit dem Farbmanagement noch draus komme oder so. Das gehört halt für mich dazu. Aber eben ich finde einfach, man sollte noch lernen, selbstständig zu sein, irgendwelche Sachen nicht zu machen oder nicht zu reagieren, wenn es Pieps macht, das Gerät. Oder eben, es hat ja einen Abstellknopf. Ich weiß nicht, wieso so viele Leute nicht checken, dass es einen Abstellknopf hat.
Ja, aber wenn ich jetzt mit der Eisenbahn fahren will, dann kann ich nicht abstellen. Es muss einfach laufen, sonst kann ich nicht einsteigen. Und die Abhängigkeit, die wächst ja. Es wird immer mehr Tätigkeiten geben, sei es Banking, sei es irgendwas. Ich muss dieses Gerät benutzen. Man redet ja, man fragt sich ja heute schon, was machen denn die alten Leute? Gut, ich bin alt, ich bin über 80. Ich kann es noch bedienen, aber machen die alten Leute, die das nicht mehr bedienen können, das ist ja schon ein Problem. Oh, weißt du, witzig finde ich ja, ich komme jetzt auf dein Fach, oder? Ich komme auf einen Bauernhof und da hat es einen wunderbaren Hofladen und ich möchte einen Käse kaufen und dann heißt es nur noch mit Twint, oder? Da denke ich, mein Gott, die nehmen kein Geld mehr, wo sind wir denn? Also ich habe jetzt Twint, damit wir auf dem Wochenmarkt in Oerlikon überhaupt noch einkaufen können. Entschuldigung, das ist doch eine unglaubliche Abhängigkeit und man kann nicht mehr abstellen. Das ist eine Illusion.
Du hast ein bisschen weit recht, aber du bist ja auch ein kreativer Kopf. Und dann wirst du halt in einem Hofladerli ein bisschen kreativ. Schaust, ob es eine Adresse hat und schmeißt die Zehnernote in ein Kuvert. Oder ich lege sie einfach hin. Oder ich meine, es gibt ja nicht nur den Abstellknopf, es gibt auch noch irgendwie bei Apple gibt es den Fokus, oder? Dann hast du wenigstens diese Piepser nicht oder so. Und ich meine ja auch nicht unbedingt, dass du im Zug abstellst, aber vielleicht zum Beispiel beim Nachtessen oder wenn du eben mal Ruhe willst oder so. Es gibt ja viele Möglichkeiten, ja, oder?
Ich verstehe dich.
Giorgio, denkst du, dass die künstliche Intelligenz auch die Kreativität befördern kann?
Also von den Leuten, die sie entwickeln, vielleicht schon, von den Leuten, die sie benutzen, bin ich unsicher. Vielleicht. Aber da bin ich ein bisschen überfragt. Ich finde es immer ein bisschen schwierig mit diesem Prophetenwissen, oder? Klar kann man etwas sagen, was eventuell sein könnte, aber in 10 Jahren macht die mich ja zum Glück nicht verantwortlich, wenn ich jetzt etwas Falsches sage. Bei diesen neuen Sachen, die werden sicher genutzt werden, das wird auch durchkommen, oder? Es ist eigentlich alles, was der Mensch irgendwie mal gefunden hat, das könnte man machen. Also Gentechnik zum Beispiel, dann wird es gemacht, du kannst das nicht verhindern, oder? Und der Mensch hat leider nicht die Fähigkeit, Nein zu sagen. Also wenn er irgendwie in der Entwicklung, im Fortschritt etwas sieht oder macht, wo er hingehen könnte, dann entscheidet er sich nicht, mache ich das nicht, sondern er macht es. Oder es macht es ein anderer. Irgendjemand macht es. Und das wird auch bei dieser künstlichen Intelligenz jetzt weitergehen, wo sie genau hinführt. Also da da bin ich überfragt.
Ja, aber das ist auch das Problem bei den ethischen Fragen, oder? Alles, was gemacht werden kann, wird früher oder später von irgendjemandem gemacht werden. Man kann das verbieten und man kann es einschränken, das ist alles möglich, aber es wird gemacht und deswegen geht der Fortschritt auch in diese Richtung. Und das, was du vorher gesagt hast, dass wir immer mehr in eine Gesellschaft hineinkommen, wo es no way out gibt, ohne Connection zur Informationswelt, ist wirklich so. Und das betrifft alle, nicht nur ältere Leute, oder? Also auch, dass man immer weniger mit Bargeld zahlen kann, dass ja einige einem Privatsphäre gibt. Also mit dieser Connection vom Smartphone zur Informationswelt ist man potenziell auch immer ein überwachtes Objekt, von wem dann auch immer. Aber also mir macht das schon auch große Sorgen, dass man da eben dieser No Way Out, das finde ich eigentlich das Schlimmste, dass es keine Alternativen gibt. Eine Welt ohne Alternativen ist immer das Schreckliche. Wenn es Alternativen gibt, und im Moment gibt es ja noch zu vielen Alternativen, dann finde ich das nicht so schlimm, als wie wenn wir in einer Welt sind, wo es keine Alternativen mehr gibt. Oder wo man sagen muss, okay, du kannst deine Welt selber wählen, aber ohne Smartphone kannst du kein vernünftiges Leben mehr aufrecht erhalten. Und das sehe ich als problematisch.
Aber gut, wir zwei sind jetzt auch ein bisschen alt, oder? Und haben noch andere Sachen im Kopf gehabt und haben noch anders gelebt. Aber jetzt, meine Kinder, die wachsen ja sowieso mit dem Smartphone auf. Ja, die werden sich das nie überlegen. Oder dann ist es halt irgendwann mal vorbei mit diesem Bargeld. Das ist eigentlich nicht so eine Sache für sie. Oder? Ich glaube, also diese Entwicklungen, die gehen einfach vorwärts, oder?
Ja, also ich muss da Einspruch erheben.
Gut.
Weil die technische Entwicklung, das ist ja nicht einfach ein urwüchsiges Wachstum, wie die Bäume wachsen, nicht? Das hat jetzt so getönt. Das geht einfach vorwärts. Also schaut, wenn man zum Beispiel die Geschichte der Informationstechnik anschaut, dann ist das immer eine Frage, wo wird dann investiert? Wohin geht der gesellschaftliche Reichtum? Was wird als wichtig empfunden von Mächtigen, von Industriellen? Ich habe früher mal gesagt, Computer ist eigentlich von Anbeginn an Kriegstechnologie. Die wesentlichen Entwicklungen geschahen immer im Zusammenhang mit Rüstung, mit Krieg. Da wurde investiert in diese Technologie. Nicht Internet, das war ein militärisches Netzwerk ganz zu Beginn, nicht, bis es dann breiter wurde. Und das muss man schon sehen, jetzt fließt unglaublich viel Kapital in die künstliche Intelligenz, weil sich viele etwas davon versprechen. Ich lese jetzt natürlich einen Artikel, im Krieg in der Ukraine wird künstliche Intelligenz eingesetzt. Die Russen stören die Drohnensteuerungen, aber die Drohnensteuerungen sind schon so schlau, dass sie das Ziel ohne Internet finden können, mit KI, oder? Also dort wird ja im Moment unglaublich Technologie entwickelt. Die Milliarden, die dorthin fließen, aus der ganzen Welt, fließen stark in Entwicklungen. Gut, von denen wir dann wieder profitieren. Der Bauer hat dann eine Superdrohne mit Wärmebildkamera, damit er die Rehleine im Gras findet, habe ich gelesen. Und das hat dann immer wieder eine Rückwirkung auf die zivile Anwendung, die wir dann toll finden. Aber was ich sagen wollte, ist, die technische Entwicklung ist nicht urwüchsig, das ist nicht ein organisches Wachstum, sondern dahinter stecken harte Entscheidungen, die immer mit Kapitalflüssen zu tun haben.
Da gebe ich dir unumwunden recht.
Danke. Nicht wie bei den Glarnern. Aus der Glarner-Geschichte kann man das lernen wie in einem Lehrbuch. Die Glarner-Geschichte ist eigentlich ein Lehrbuch für.
Also wie meinst du das konkret?
Ja, wie der Zusammenhang zwischen Kapitalentwicklung, Austausch und so weiter.
Das heißt aber auch, dass wir die Kontrolle haben über den technischen Fortschritt.
Ja, wir nicht. Wir verfügen ja nicht über das Kapital.
Aber wir als Menschen, meine ich.
Ja, natürlich. Die Menschheit hätte die Möglichkeit, das Paradies auf Erden zu schaffen.
Nicht? Hat sie schon oft versucht.
Das wollte der Gründer der Heilsarmee, der Booth, der wollte das Paradies auf Erden schaffen. Und die Möglichkeit hätten wir. Wir hätten die Ressourcen, wir hätten die Mittel. Kein Mensch brauchte Hunger zu haben. Aber leider funktioniert es nicht. Woran liegt es?
An uns.
Ja, genau.
Gut. Ich denke, das ist ein guter Schluss. Vielen Dank, Giorgio, vielen Dank, Emil, für das anregende Gespräch.
Gern geschehen.
Danke. Ja.
Das war Macher und Denker, eine Gesprächsreihe des Schweizer Monats, des Mediums für Macher und Denker. Weitere Informationen finden Sie unter schweizermonat.ch.